Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von syndicate.com, Ihr Anbieter für Internet- und Open-Source-Kompetenz in Göttingen. www.syndicate.com.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein Bruch mit dem Völkerrecht. So viel dürfte klar sein. Die Frage, welche Konsequenzen ein solcher Rechtsbruch hat, ist aber schon weniger klar. Für die heutige Ausgabe von Eine Stunde, ein Thema habe ich dazu Andreas Paulus befragt. Er ist Professor für Völkerrecht an der Universität Göttingen und lange Jahre als Bundesverfassungsrichter tätig. Mein Name ist Roman Kupisch und ich bin redaktionell verantwortlich für den Inhalt der Sendung. Herr Paulus, die Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht und die deutsche Sektion der Internationalen Juristenvereinigung haben eine Erklärung verfasst, die den Krieg gegen die Ukraine verurteilt und ihn unter anderem völkerrechtswidrig nennt. Und das Göttinger Institut für Völkerrecht schließt sich dieser Erklärung an. Sie haben als Mitglied des Rates der Deutschen Gesellschaft für Internationales Recht diese Erklärung mitverfasst. Ich habe zum Einstieg erstmal eine ganz naive Frage. Was ist eigentlich das Völkerrecht?
Das Völkerrecht ist das Recht zwischen den Staaten. Das ist eigentlich zwischenstaatliches Recht. Allerdings hat sich in den letzten Jahrzehnten ein starker Menschenrechtsschutz entwickelt, bis hin zum Völkerstrafrecht, das Straftaten in bewaffneten Konflikten und darüber hinaus unter Strafe stellt, die von besonderer Bedeutung für die Völkergemeinschaft sind.
Wenn Sie sagen, das Völkerrecht stellt eine bestimmte Form von Konflikten zwischen Ländern, zwischen Regierungen, zwischen Staaten unter Strafe, dann stellt sich natürlich die Frage, wer erkennt darauf, dass das ein rechtswidriger Konflikt ist oder dass er rechtswidrig durchgeführt wird? Und daran anschließend die Frage, wer setzt diese Feststellungen durch? Wer ist die Exekutivmacht des Völkerrechts?
Ja, da sprechen Sie eine zentrale Frage an. Das Völkerrecht hat anders als das nationale Recht keine zentrale Durchsetzungsstruktur. Das heißt, grundsätzlich setzen die Staaten das Völkerrecht selbst um. Nach einem britischen geflügelten Wort sind die Staaten sowohl die Schöpfer des Völkerrechts als auch die Verletzer des Völkerrechts und schließlich die Durchsetzer des Völkerrechts. Und das ist ein zentrales Problem im Völkerrecht. Auf der anderen Seite gibt es eine neue Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, nachdem auch die öffentliche Meinung eine doch sehr große Rolle spielt. Wir sehen das in den Demonstrationen gegen den Angriffskrieg. Also da gibt es eine neue Durchsetzungsstruktur, die allerdings auch nicht nach dem Motto funktioniert, dass hier die Polizei kommt und gewaltsam etwas durchsetzt. Die Vereinten Nationen spielen hier auch eine zentrale Rolle. Es gibt den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, in dem allerdings die 5 Großmächte des Zweiten Weltkriegs ein Vetorecht haben. Und das schränkt den Sicherheitsrat in Konflikten, die einen dieser Länder einbeziehen, sehr stark ein.
Sie haben gerade gesagt, die Staaten setzen selber das Völkerrecht durch. Das heißt zum Stück weit auch, sie bestimmen selber, was Völkerrecht eigentlich ist. Russland hat ja seinen Krieg gegen die Ukraine auch damit begründet, dass die Ukraine entmilitarisiert, dass sie entnazifiziert werden muss. Und Sie sprechen in der Erklärung davon, dass Russland als Grund für diesen Angriff Scheinargumente vorgebracht hat. Welche Scheinargumente sind das eigentlich genau?
Das Hauptargument der Russen ist eigentlich, dass der Westen auch das Völkerrecht verletzt. Dieser Einwand, dass ein anderer auch ein Rechtsverletzer ist, wird allerdings in keinem Recht, das ich kenne, akzeptiert als Begründung, dass man selbst dann das Recht verletzen darf. Das Einzige, was das Völkerrecht auch kennt, ist, dass es ein Grund sein kann, einen Vertrag nicht umzusetzen, wenn eine andere Vertragspartei dies auch nicht tut, weil dann das Gegenseitigkeitsverhältnis gestört ist. Das gilt aber für die grundlegenden Normen des Völkerrechts nicht. Man verletzt es immer dann auch gegenüber allen anderen Staaten, wenn man solche zentralen Normen des Völkerrechts nicht beachtet. Also diese Begründung ist juristisch nicht haltbar, aber sie hat natürlich politisch eine nicht unerhebliche Wirkung.
Wenn die russische Seite sagt, die westlichen Staaten hätten das Völkerrecht gebrochen, indem sie, wahrscheinlich ist das Argument, der Ukraine Angebote machen für Mitgliedschaft in der EU, in der NATO und so weiter, müsste sich dann die russische Aggression nicht eigentlich gegen die westlichen Staaten als die eigentlichen Brecher dieses Völkerrechts richten und nicht gegen die Ukraine?
Ja, das ist ein guter Punkt. Die Ukraine ist dann sozusagen das Opfer in der Mitte, in dem die Großmachtstreitigkeiten ausgetragen werden. So etwas hatten wir bereits im Kalten Krieg. Allerdings ist das ja nur ein Teil der Begründung der Russischen Föderation. Der andere Teil ist, dass der Ukraine geradezu das Recht auf die Existenz abgesprochen wird. Die Ukrainer seien eigentlich Russen, die sozusagen ihren imperialen Pflichten nicht nachgekommen seien. Das ist eine Argumentation aus einem ganz anderen Völkerrecht, das es eigentlich seit der Charta der Vereinten Nationen, spätestens seit der Charta der Vereinten Nationen, nicht mehr geben sollte. Das hat mehr Anklänge an den Kronjuristen des Dritten Reiches, Karl Schmidt, als an das moderne Völkerrecht, wie wir es heute kennen.
Sie hören eine Stunde ein Thema mit dem Göttinger Rechtsprofessor Andreas Paulus über die Rolle des Völkerrechts im Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung und schauen dann anschließend genauer darauf, inwiefern das Völkerrecht zum Frieden beitragen kann, auch wenn es nicht jeden gewaltsamen Rechtsbruch mit Gegengewalt bekämpfen kann. Willkommen zurück bei Eine Stunde ein Thema. Mein Name ist Roman Kupisch und in der heutigen Ausgabe spreche ich mit Andreas Paulus vom Göttinger Institut für Völkerrecht. Herr Paulus, Sie haben davon gesprochen, die Russen bringen Scheinargumente vor, die gilt es zu entlarven. Gewalt, die Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele ist ein Rechtsbruch, aber fängt die Gewalt in solchen Konflikten nicht eigentlich damit an, dass genau solche Scheinargumente, von denen Sie gesprochen haben, vorgebracht werden können? Und inwiefern ist das Völkerrecht dazu in der Lage, eine allgemein verbindliche Sichtweise in so einem Konflikt zu fundieren? Ist das die Aufgabe des Völkerrechts oder sind da eher andere Stellen gefragt?
Ja, das Völkerrecht dient in der Tat dazu, richtiges und falsches Verhalten zu unterscheiden. Und es gibt sogar eine Argumentation, nachdem es für das Völkerrecht als Recht weniger gefährlich ist, wenn jemand seine Handlungen mit völkerrechtlichen Scheinargumenten stützt, als wenn er das Völkerrecht überhaupt leugnet. Die Verwendung solcher Scheinargumente hat ja eine traurige Tradition. Es gibt deutsche Beispiele von Friedrich dem Großen bis hin zum Überfall Hitlers auf Polen. Immer wieder werden Scheinargumente benutzt und in der Tat dient das Völkerrecht dazu, auch solche Scheinargumente als das zu entlarven, was sie sind.
Der Angriff auf Polen, die Begründung mit dem eigentlich polnischen Angriff, auf den Hitler Deutschland dann nur reagiert hätte. Ist es denn nicht so, dass jeder Aggressor in einem Krieg eigentlich für sich legitime Gründe geltend macht und das dann vielleicht auf Umwegen wieder am Völkerrecht angedockt werden kann und insofern das Völkerrecht dafür vielleicht so eine Art hohler Popanz ist?
Nein, das kann man so nicht sagen. Das Völkerrecht basiert ja auf gegenseitiger Akzeptanz. Das heißt darauf nicht nur, dass ich meine eigenen Argumente mache, sondern dass die anderen sie akzeptieren. Das sind also diejenigen Normen, die die Staaten untereinander entweder in einem Vertrag oder aber auch global in allen Verhandlungsprozessen gegenseitig akzeptiert haben. Wenn ich also nur alleine für mich die Argumente mache, mag das mir selbst Legitimität vorspiegeln, aber im Völkerrecht kommt die eben durch die Gegenseitigkeit und nicht durch einseitige Behauptungen. Richtig ist, dass das Völkerrecht auf dem Staat zugerechneten Willensäußerungen beruht und auf den Handlungen der Staaten, die sie mit Rechtsüberzeugung durchführen. Und das ist also in der Tat der Kern. Das Völkerrecht beruht auf den Staaten, aber eben nicht auf einer einseitigen Festlegung.
Dazu noch eine Nachfrage. Wir hatten das ja schon ein bisschen diskutiert. Das Völkerrecht kann selber nicht mit Exekutivkräften bestimmte Dinge durchsetzen. Ist dann der wahre Sinn des Völkerrechts darin zu sehen, dass es die Kommunikation über das, was Recht und Unrecht ist, verbindlicher macht, beziehungsweise Regeln schafft, unter denen diese Kommunikation stattfindet und nicht etwa im Vergleich jetzt zu nationalen Rechten sagt, wir haben hier drei Stellen, die Gesetzgebende, die Gesetzdurchsetzende und die Gesetzsprechende oder die Rechtsprechende, sondern es ist eigentlich mehr eine Kommunikationsform.
Das ist auch eine ganz wichtige Rolle, die Sie ansprechen. Sie können ja vieles, worüber diskutiert wird, international gar nicht verstehen oder jedenfalls sind Sie Missbrauchsversuchen ausgesetzt, wenn Sie nicht die Begrifflichkeit des Völkerrechts einigermaßen kennen, damit hantieren können mit Begriffen wie Souveränität und Gebietshoheit und Angriffskrieg. Was ein Angriffskrieg ist, weiß man eigentlich nur, wenn man das völkerrechtlich studiert hat. Manches ergibt sich natürlich auch intuitiv. Aber letztlich in der Tat, das Völkerrecht hat erst einmal die Funktion von jedem Recht, indem es die Legalität von Handlungen von Staaten und Einzelnen zu beurteilen hilft. Aber es stellt eben auch eine Sprache bereit, in der internationale Konflikte ausgetragen werden. Und wenn es irgendwann mal doch zum Waffenstillstand und zu einem Friedensvertrag kommt, dann werden beide Funktionen des Völkerrechts auch wieder gefragt sein. Denn es liegt ja oft im Kern eines Konflikts auch eine sehr unterschiedliche Betrachtungsweise von Fakten und Ereignissen. Und auch Verhandler eines solchen Vertrages müssen erst einmal zu einer Mindestmaß an Gemeinsamkeit in der Beurteilung der Wirklichkeit kommen. Auch hier kann das Völkerrecht helfen.
Sie hören eine Stunde ein Thema im Gespräch mit Andreas Paulus, Bundesverfassungsrichter und Professor für Völkerrecht. Nach einer musikalischen Pause werden wir genauer auf das zentrale völkerrechtliche Prinzip der territorialen Integrität von Staaten eingehen. Willkommen zurück zu Eine Stunde, ein Thema. Im Gespräch mit Andreas Paulus, Professor am Göttinger Institut für Völkerrecht. Bisher haben wir unter anderem darauf geblickt, dass das Völkerrecht versucht, eine verbindliche Sprache für die Beilegung von zwischenstaatlichen Konflikten zu etablieren. Im Weiteren wird es dann um das Prinzip der territorialen Integrität gehen.
Es ist im Zuge dieses Angriffskrieges auf die Ukraine geäußert worden, die Grenzverläufe der Ukraine, die sind ja mal so gewesen, das ist ja alles gar nicht rechtens, was sich heute Ukraine nennt. Daraufhin wurde gesagt, wir sollten bitte nicht anfangen, jetzt mit dem Völkerrecht oder innerhalb des Völkerrechts die europäischen Grenz- und Staatenziehungen in Frage zu stellen. Ist es denn Ihrer Meinung nach absehbar, dass irgendwann ein bestimmter Status quo völkerrechtlich anerkannt wird, der dann wiederum unter einen sogenannten Generalablass oder Generalamnestie fällt? Dass man sagt, okay, hier machen wir einen Cut, das war ein paar Dinge auch nach dem Zweiten Weltkrieg, sind nicht ganz rechtens gewesen in der Aufteilung der Staaten, der Grenzziehungen, das machen wir jetzt nochmal und dann setzen wir wieder von vorne an.
Das ist eine sehr gefährliche Argumentation, weil ja letztlich die Frage ist, wo stoppt man? Soll Italien das Römische Reich wiederherstellen können? Insofern hat man sich darauf geeinigt, dass die Grenzen unverletzlich sind und nur mit gegenseitigem Einvernehmen geändert werden können. Das ist ein zentraler Punkt der europäischen Friedensordnung seit dem Zweiten Weltkrieg, KSZE-Schlussakte, 2+4-Vertrag, der die deutsche Wiedervereinigung ermöglichte und so weiter. Der kenianische UN-Botschafter, interessanterweise, hat diese Argumentation zurückgewiesen und hat gesagt, wir in Afrika haben sehr viele Grenzen, die von den Kolonialmächten völlig willkürlich gezogen worden sind, die nichts mit den Völkerschaften zu tun haben, die da wohnen. Und dennoch haben wir uns darauf geeinigt, die bestehenden Grenzen anzuwenden und zu versuchen, das auszugleichen durch die Ermöglichung von Beziehungen über die Grenzen hinweg. Weil wenn wir einmal damit anfangen, dann ist das der Weg ins Tollhaus. Und diese Weisheit aus Afrika sollten wir uns, glaube ich, ganz dick unterstreichen. Denn wenn Grenzen in dieser Weise willkürlich behandelt werden, ist das ein Rezept für noch mehr Krieg und Verderben.
Das heißt aber auch, Russen und Ukrainer könnten sich darauf einigen, zu sagen, wir richten die Grenzen, was die Krim anbelangt, neu aus und wir richten vor allem die Grenze im Osten neu aus. Und wenn die beiden sich das gegenseitig anerkennen, dann könnte die internationale Gemeinschaft oder die völkerrechtsausübenden Staaten nicht hingehen und sagen, das akzeptieren wir nicht.
Ja, zunächst einmal ist ganz wichtig festzuhalten, dass in der Tat es nicht uns zukommt, der Ukraine vorzuschreiben, wie sie hier verfährt. Und dass sie um des lieben Friedens willen, des angeblichen Friedens willen, Gebiete aufzugeben habe. Das ist eine Entscheidung für die Ukraine allein. Auf der anderen Seite gibt es in Friedensverträgen eine ganz dünne Linie zwischen einem vertragsrechtlichen Grundsatz, der da lautet, durch Gewalt erzeugte Verträge sind nicht bindend. Und auf der anderen Seite natürlich der Fakt, dass jede Art von Friedensvertrag natürlich basiert auf vorherigen Kampfhandlungen und damit mindestens von einem der Beteiligten unter Verletzung des Gewaltverbots herbeigeführten Eroberungen. Und deswegen ist aber auch normalerweise der Prozess, bis zu dem ein Friedensvertrag entsteht, ein langer. Insofern werden derzeit Argumente vermischt, die eigentlich für einen bloßen Waffenstillstand, der eben die rechtliche Lage nicht klärt, einerseits und einem Friedensvertrag andererseits, in der auch Dinge wie Schadensersatzansprüche geregelt werden. Diese Unterscheidung ist sehr zentral, um einem solchen Konflikt überhaupt erst beizukommen. Aber festzuhalten ist, auf ukrainische Gebiete kann nur die Ukraine verzichten und niemand anderes.
Sie haben gerade gesagt, die territoriale Integrität eines Staates ist im Völkerrecht unantastbar. Das ist das heilige Prinzip des Völkerrechts. Gibt es denn aber mittlerweile nicht auch ganz andere Mittel, Druck und Gewalt auszuüben, um bestimmte Zugeständnisse zu erreichen, die dann wiederum, Sie hatten das ja auch gerade erwähnt, dazu führen, dass man sagt, eigentlich sind Zugeständnisse oder Verträge unter Gewalt zustande gekommen, die dann aber nicht mehr diese klare Gewaltanwendungsstruktur eines Angriffskrieges haben.
Also ganz wichtig ist, das gilt natürlich nur für Friedensverträge, die sind besonders prekär, weil die Unterscheidung zwischen durch Gewalt erzeugt und freiwillig natürlich in dieser Situation eine besonders schwierige ist. Deswegen dürfen wir uns keine falschen Vorstellungen machen. Friedensverträge dauern lange. Wie Sie wissen, hat zum Beispiel Deutschland gar keinen Friedensvertrag, der so heißt, sondern der 2+4-Vertrag ist erst nach Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen worden. Und das, worauf es deswegen erst einmal ankommt, sind Vorstufen, Feuereinstellung und Waffenstillstand, was zwei verschiedene Dinge sind. Die Feuereinstellung ist das Unmittelbare, das Erste, auf deren Grundlage es dann einen Waffenstillstandsvertrag geben kann. Und diese friedensvertraglichen endgültigen Regelungen, die können sehr, sehr lange dauern. Und diese Dinge sind zu unterscheiden. Und vieles wird in einem Waffenstillstand nicht geregelt werden können. Allerdings muss man leider sagen, sind wir selbst von diesem Punkt noch sehr weit entfernt, wie es scheint. Das ist dann keine völkerrechtliche Frage mehr. Das Völkerrecht kann erst dann einsetzen und helfen, wenn eine Situation erreicht ist, in der die Parteien selbst eine rechtliche Regelung, wenn auch nur eine vorläufige rechtliche Regelung herbeiführen wollen. Das Völkerrecht kann nicht vorher die Parteien dazu bringen. Allerdings ist die Drohung mit Strafverfolgung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord einerseits, andererseits aber eben auch das Gewaltverbot selbst und seit neuestem auch die Möglichkeit der Bestrafung für den Angriffskrieg natürlich auch ein Versuch der Abschreckung vor solchen Taten.
Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Drohung mit Strafverfolgung gegen Putin auch irgendwann Erfolg haben wird?
Ja, wir haben es natürlich mit dem gewählten Oberhaupt eines Nuklearwaffenstaates zu tun. Deswegen ist die Perspektive, dass hier von außen jemand Putin nach Den Haag bringen könnte, die ist eine fernliegende, zumal der Internationale Strafgerichtshof zwar für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord zuständig ist auf dem Gebiet der Ukraine, nicht aber für das Verbrechen des Angriffskriegs. Dennoch heißt natürlich es nicht, dass wenn man jemanden nicht festnehmen kann, dass er deswegen unschuldig ist. Das sind zwei Paar Schuhe. Wir schaffen das Strafrecht auch nicht generell ab, weil es natürlich bedauerlicherweise Mörder gibt, die frei und unbestraft rumlaufen. Also diese beiden Sachen sind zu unterscheiden. Was man wohl sagen kann, ist, dass die Legitimität Putins durch diesen Angriffskrieg sehr stark vermindert ist. Er ist international nur begrenzt handlungsfähig. Und das liegt eben daran, dass eine gewisse Ächtung eben schon stattfinden kann, bevor jemand vor Gericht steht.
Bei einer Stunde ein Thema machen wir eine kurze Pause und gehen zum Abschluss der Sendung noch einmal genauer auf die Frage ein, ob es neben dem Angriff auf fremde Staatsgebiete nicht auch andere Formen zwischenstaatlicher Konflikte gibt, die das Völkerrecht vermehrt in den Blick nehmen müsste. Willkommen zurück zu eine Stunde ein Thema. Wir sind schon fast am Ende der Sendung und ich würde gerne zum Abschluss nochmal auf meine Frage von vorhin zurückkommen, nach der territorialen Integrität.
Warum ist das so ein oberstes Prinzip des Völkerrechts, wo man doch sagen könnte, im Ringen der Kräfte der Staaten miteinander werden ja meistens ganz andere Zwangsmittel, nämlich zum Beispiel wirtschaftliche, angewendet, die viel effektiver einen anderen Staat dazu bringen, Dinge zu tun, die er vielleicht eigentlich gar nicht tun möchte. Und die territoriale Integrität ist ja eigentlich mehr so das Ultima Ratio, das ja die wenigsten anwenden. Viel häufiger ist doch der Fall, dass man sagt, wir verhindern die Entwicklungschancen eines Staates dadurch, dass wir ihm bestimmte Verträge aufoktroyieren, die für ihn ungünstig sind. Das sind ja aber alles Bereiche, die doch vom Völkerrecht entweder wenig oder zumindest nicht in dieser Intensität bedacht werden, wie ein Übergriff auf fremdes Staatsgebiet.
Also zunächst ist richtig, das hatten wir vorhin schon angesprochen, das hatte ich noch nicht beantwortet. In der Tat, wirtschaftlicher Druck kann effektiv sein, aber wir sehen ja derzeit auch die Grenzen wirtschaftlichen und finanziellen Drucks. Wer wild zum Krieg entschlossen ist, wird sich durch Wirtschaftssanktionen nicht abhalten lassen, sondern hat normalerweise vorgesorgt. Deswegen ist wirtschaftlicher Druck langfristig eine durchaus potente Reaktion, aber kurzfristig kann sie oft wenig bewirken und sie ist immer in Gefahr, die Falschen zu treffen. Diejenigen, die keine Medikamente mehr bekommen, das ist ja die Zivilbevölkerung und nicht die Führungsschicht. Das muss man immer wieder bedenken. Aber wirtschaftlicher Druck ist natürlich auch völkerrechtlich nur in gewissen Grenzen erlaubt. Nur die Überschreitung der territorialen Grenzen, die ja bei demokratischen Staaten auch dadurch abgesichert sind, dass sie der Raum sind, in der demokratische Willensbildungsprozesse ablaufen. Also die Beeinflussung eines anderen Staates, das sind ja alles Extremsituationen, die im Völkerrecht nur ganz selten erlaubt sind, nur in ganz wenigen Fällen, insbesondere zur Selbstverteidigung, wenn der andere von der anderen Seite sozusagen schon da ist oder wenn der Weltsicherheitsrat das autorisiert hat. Und es gibt vielleicht noch eine dritte Ausnahme, das ist die Rettung eigener Staatsangehöriger aus Konfliktgebieten, die aber eben nur einen sehr begrenzten Zweck hat. Und das Völkerrecht will die territoriale Souveränität eben deswegen schützen, damit überhaupt jemand da ist, mit dem man verhandeln kann und damit nicht die Gewalt darüber bestimmt, was getan wird. Und deswegen ist die Verletzung der territorialen Souveränität, wenn sie im großen Ausmaß eines Angriffskrieges abläuft, dann auch ein so gewalttätiger Akt, der stark an die Grundlagen geht. Auf der anderen Seite sieht man auch an der internationalen Reaktion, dass es vielleicht keine Weltpolizei gibt, zumal dann, wenn einer der Weltpolizisten selbst im Konflikt begriffen ist. Wir sehen aber an der internationalen Reaktion auch, dass ein solcher Angriffskrieg nicht folgenlos bleibt.
Meine Frage war auch ein bisschen mehr darauf abgezielt, ob das heilige Prinzip der territorialen Integrität nicht ein bisschen an der Realität vorbeigeht mittlerweile in einer globalisierten Welt, wo anders vielleicht noch als früher durch diese engen wirtschaftlichen Verflechtungen nicht ganz andere Mittel vorherrschen, wie Staaten einander Gewalt antun. Das heißt, das Völkerrecht blickt auf die Einhaltung dieses Prinzips, sieht aber gar nicht, hat also den blinden Fleck, dass darunter ein sozusagen wirtschaftlicher Krieg tobt, den es gar nicht mit seinen Mitteln oder mit seiner Sprache irgendwie abdecken oder beenden kann oder ansprechen kann.
Wir sprechen zwar untechnisch von Wirtschaftskriegen, aber wenn wir das mit dem richtigen Krieg vergleichen, sehen wir auch unmittelbar den Unterschied. Und das Wirtschaftsvölkerrecht ist eine sehr ausgedehnte und sehr diffizile und bis ins Einzelne definierte Materie, die man separat diskutieren könnte. Aber es ist eben doch ein großer Unterschied, ob wirtschaftlicher Druck ausgeübt wird oder ob rohe Gewalt herrscht. Dass auch wirtschaftlicher Druck natürlich schlimme Konsequenzen haben kann, ist klar. Das meiste im Wirtschaftsvölkerrecht spielt sich aber bei der Frage ab, wie friedlicher Austausch, Handel für alle vorteilhaft ist, jedenfalls im Idealbild, wie der organisiert werden kann und in der Tat auch, um Friktionen auszugleichen, die durch ungleiche Handelsbeziehungen entstehen können. Doch da eine soziale Komponente, wenn es sicherlich nicht so etwas gibt wie einen Weltsozialstaat. Aber das ist eben doch eine völlig andere Ebene als die der brutalen militärischen Gewalt.
Sie hörten eine Stunde ein Thema mit dem Göttinger Professor für Völkerrecht Andreas Paulus zur Rolle des Völkerrechts im Ukraine-Krieg. Am Mikrofon verabschiedet sich Roman Kupisch und ich bin auch verantwortlich für den Inhalt der Sendung.